Wie ist es, die Domspatzen zu leiten?
Das ist das Schönste, was man sich vorstellen kann als Chorleiter, mit so einem tollen, guten Chor zu arbeiten. Mein Name ist Roland Büchner. Ich bin jetzt 68 Jahre alt, seit 3 Jahren im Ruhestand und Domkapellmeister Emeritus, wie man so schön sagt, und genieße jetzt meinen Ruhestand.
Mein Name ist Sebastian Böhm und ich hätte Sie auch eingeladen, wenn Sie nicht so ein interessantes Leben gehabt hätten und führen würden, weil diese Stimme ist unglaublich für einen Podcast, finde ich.
Das freut mich natürlich zu hören. Ja, ganz interessant, dass Sie das sagen jetzt, weil es von anderer Seite auch schon oft, also gerade von Medienleuten, bemerkt wurde, dass meine Stimme relativ medientauglich ist, also die Sprechstimme auch. Und interessant, dass das jetzt von Ihnen auch kommt.
Sie ist so beruhigend. Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer schlafen nicht ein gleich, weil es wird noch sehr interessant werden. Einfach mal als Einstiegsfrage, was macht denn ein Domkapellmeister und ein Chorleiter? Das waren Sie ja jahrelang, kann man sagen, ne? Von 94 bis 2019.
Von 94 bis 2019, also 25 Jahre, die letzten 25 Jahre meines Berufslebens. Und vorher war ich meine erste Stelle war in Altötting, an allen Kirchen, an der Gnadenkapelle, Stiftskirche, Basilika, als Stiftskapellmeister, verantwortlich für die Musik der Wallfahrt im Großen Ganzen, mit Kinderchor, Jugendchor, gemischtem Chor, eigenem Orchester. Und da war viel zu tun und das hat mir riesig Spaß gemacht. Danach war ich von 87 bis 94 war ich Dozent an der Kirchenmusikschule in Regensburg hier und habe eine kleine Orgelklasse geleitet, weil ich auch Konzertexamen in Orgel gemacht habe in München. Aber auch natürlich Chorleitungsschwerpunkt gehabt habe. Und da war ich Dozent für Chorleitung und Orgel, also eine kleine Orgelklasse und alle Studenten in Chorleitung. Und dann 94 habe ich den Ruf bekommen, als Domkapellmeister an St. Peter hier in Regensburg zu arbeiten. Und wie gesagt, das war die Erfüllung schlechthin, weil einfach, ja, für einen Chorleiter gibt es nichts Schöneres, als so einen wunderbaren Chor dirigieren zu dürfen und mit ihm täglich zu arbeiten.
Jetzt nochmal zur Einordnung. Also die Domspatzen sind einer der weltbesten und weltberühmtesten Chöre.
Ja, mit weltbesten und so, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, wenn man hat den Überblick gar nicht so, weil selbst in unseren Medienzeiten gibt es überall wunderbare Chöre, auch Knabenchöre. Aber unter den Knabenchören hier, sage ich immer jetzt in Deutschland auf jeden Fall, sind die Domspatzen schon was ganz Besonderes. Es ist eine eigene Schule, es ist ein Chor. Es war immer so eine prickelnde Frage, sind die Domspatzen ein Chor mit einer Schule dabei oder eine Schule mit Chor? Also ein Schulchor kann man definitiv sagen, waren wir nicht. Also eher ein Chor, der sich eine eigene Schule, ein Gymnasium und eine Grundschule leistet.
Und es gibt ja auch Internate.
Und es ist Internatsbetrieb dabei, was aber natürlich nicht ausschließt, dass von Regensburg und Umgebung Tagesschüler immer wieder dazukommen. Und anfangs waren es sehr, sehr viele Internatsschüler. 94, als ich begonnen habe, waren es viele Internatsschüler, überwiegend sogar. Und es hat sich dann ein bisschen gedreht. Auch die Gesellschaft verändert sich, die Sichtweisen, die sozialen Bedingungen werden immer wieder anders und da muss man auch neu mischen und da muss man neue Ansätze finden und ich habe das dann so gemacht, dass man die Werbung in Regensburg und Umgebung sehr verstärkt hat und auch Angebote gemacht hat zur Vorbildung schon mit Vorchören und so weiter. Und das waren eigentlich immer ganz, am Ende war es so, dass, sage ich mal, 3/4 Stadt- und Tagesschüler waren und nur noch 1/4 Internatskinder. Aber es geht jetzt, so wie man sieht, geht es wieder so ein bisschen halbe-halbe Richtung. Und ist gut so, wie es auch immer sein soll. Klar ist, dass in Regensburg und Umgebung natürlich genauso musikalische Kinder sind wie überall in ganz Deutschland. Und die wollten wir vor allem dann intensivieren, die Arbeit mit den Kindern und die ansprechen und ja, so.
Wie kann ich mir Ihren Alltag vorstellen? Also noch als Chorleiter.
Noch als Chorleiter. Dazu muss man vielleicht vorausschicken, als Domkapellmeister ist man, das ist eine Stiftung öffentlichen Rechts, die Regensburger Domspatzen. Und eine Stiftung hat einen Vorstand und der Vorstandsvorsitzende, das ist immer von Geburt an der Domkapellmeister. Das ist so und das ist heute noch so und das wird hoffentlich auch so bleiben. Somit kann der musikalische Chef auch die ganzen Sachen mitbestimmen und anregen und weitertreiben. Das ist also klar und diese Arbeit als Vorsitzender der Stiftung hat natürlich viele Konsequenzen. Viele, viele Sitzungen, viele Besprechungen, viele ja, Einzelgespräche auch mit den Mitarbeitern zu führen. Man ist jetzt nicht unbedingt so der Personalchef, aber trotzdem, man kümmert sich ja drum. Man will ja wissen, was die Leute bedrückt, was sie selber für Verbesserungsvorschläge haben, was sie selber für Möglichkeiten sehen, die Sache voranzubringen und natürlich auch manchmal zu beruhigen, manchmal zu beschwichtigen und auch mal jemanden zurückzufahren. Also das war schon viel in Einzelgesprächen der Fall und hat gut getan und ist eine ganz wichtige Sache gewesen, die ich auch sehr ernst genommen habe. Das ist zum einen mit den Mitarbeitern, also die Lehrer und Hausangestellte und Präfekten, also die Erzieher, aber natürlich vor allem auch mit den Schülern. Denn man merkt ja sehr schnell, wenn es einem Buben nicht so gut geht, wenn man jeden Tag mit ihm zusammen ist, kriegt man sehr schnell mit, hoppla, da ist doch irgendwas im Busch, der schaut mir so ganz traurig in die Wäsche und was ist los mit dem? Und dann holt man ihn sich auf die Seite und versucht im Gespräch auch herauszubringen, was ihn bedrückt, wie man ihm helfen kann. Manchmal waren es die Schulnoten, manchmal waren es die Eltern, die sich haben scheiden lassen, manchmal war es alle möglichen Gründe. Egal, das müssen wir jetzt hier nicht so ausbreiten, aber das pralle Leben eigentlich. Ne? Und von daher war das immer so eine wichtige Sache, dann auch mit den Kindern zu reden. Mal so am Gang, das hat sich oft so ganz spontan ergeben. Ja, no, wie geht's dir denn und was macht die Schule oder geht's deinen Eltern und so? Und schon waren wir im Gespräch und die Kinder sind da so offen gewesen und ja, man konnte da wunderbar mit ihnen reden und ihnen auch in vielen Fällen helfen.
Wir sitzen gerade bei Ihnen, im Landkreis Regensburg, genauer sagen wir es jetzt mal nicht, in Ihrem Musikzimmer. Es hat gerade geklingelt an der Tür. Sie sind Sie sind ein Familienmensch, oder?
Mhm. Ja, schon. Also es ist jetzt gerade zu Besuch mein Sohn mit seiner Frau und jetzt kommt der Sohn auch noch. Und vorhin habe ich noch schnell eine Tomatensauce gekocht, weil der kommt jetzt von der Schule und hat Hunger. Und habe ich schon ein bisschen vorgekocht. Aber also ich mache das einfach gern und ich bin auch ein... Ich bin gern mit meinen Kindern zusammen, mit meiner Frau natürlich, aber ja, das ist das eine, aber ich bin auch gerne alleine, das muss ich dazu sagen. Ich gehe sehr viel, jetzt wo ich auch viel mehr Zeit habe, gehe ich sehr, sehr viel spazieren und mache mir so meine Gedanken und versuche, mich im Gleichgewicht zu halten, sage ich es mal so.
Ja, Sie haben ja damit den mittalentiertesten Sängern Deutschlands wahrscheinlich zusammengearbeitet oder natürlich, also sehr talentierten Sängern. Das ist schon harte Arbeit und man hat auch schon Druck, kann ich mir vorstellen.
Also das stimmt natürlich. Man hat zum einen den Druck, möglichst schnell aus diesen Stimmen möglichst viel rauszuholen. Und zwar so zu ziehen und zu entwickeln, dass man sie nicht entwurzelt, ja, nicht zu viel will, aber auch nicht zu wenig. Und zum anderen hat man natürlich den Druck, auch durch die vielen Konzerte, die sind, und auch Gottesdienste. Konzerte waren es etwa so immer im Schnitt 50 im Jahr, und das ist schon ganz schön viel. Ja, wenn man sich das überlegt, die müssen sich ja irgendwie verteilen über die Wochenende oder auf Konzertreisen. Naja, gut, das ist schon ein mächtiger Druck eigentlich, weil man dann doch in der Kritik steht und man weiß auch nie, das habe ich den Kindern auch immer wieder gesagt, Freunde, ihr wisst nicht, wer da jetzt im Konzert sitzt, irgendwo in der manchmal Provinz oder so. Wir müssen immer gut sein, wir müssen schauen, dass wir immer 100% abliefern und nicht sagen, ja, das ist jetzt in Dorsten irgendwo da in NRW und klar, eine kleinere Stadt für uns und interessiert uns nicht. Nee, das geht nicht. Wir müssen die Leute erreichen, wir wollen ja mit der Musik was verkünden, ja, ob das jetzt geistlich oder weltlich ist, ganz egal. Aber wir wollen ja mit der Musik was transportieren, eine Botschaft, ein Gefühl und alles Mögliche. Und das ist viel Arbeit, das ist harte Arbeit und fordert jeden. Ja, also das ist halt anders als ein Bild, eine Skulptur, die irgendwann mal fertig ist und der Künstler liefert es ab und dann ist er weg. Und wir müssen das Kunstwerk, das in den Noten steht, jedes Mal wieder neu zum Leben bringen. Und das erfordert viel Energie.
Welchen Auftritt werden Sie nie vergessen?
Welchen Auftritt? Also das ist zum einen schon das Konzert, das wir zum 80. Geburtstag von Georg Ratzinger in Rom in der Sixtinischen Kapelle geben durften. Damals war sein Bruder noch der Papst. Da war es der 85., glaube ich. Ja, so war es, genau. Und dann haben wir mit Solisten, Orchester in der Sixtinischen Kapelle vor nur geladenen Gästen Mozarts C-Moll-Messe aufgeführt. Es war, ja, also die Aufführung selber war schon unglaublich, aber unglaublicher noch oder noch spektakulärer war eigentlich, dass für uns die ganzen vatikanischen Museen ab 15 Uhr gesperrt wurden und ab 3:30, 15:30 konnten wir in die Sixtinische Kapelle rein und konnten bis nachts um 10 da drin bleiben. Ganz alleine, ohne, konnte man rumgehen und einen Raum, wo man sonst immer nur durchgeschoben wird und mal schnell einen Blick auf das jüngste Gericht schiebt. Das war uns stundenlang präsent. Also das war wunderschön. Aber es ist auch so, dass mir ja ein Konzert in Lüdenscheid oder so wieder in den Sinn kommt, ja, wo ich dann sage, Mensch, das war so toll, weil ja, das war noch besser als die anderen. Also man hat ja immer versucht, sich nie unter Niveau zu verkaufen oder immer nie unter das Niveau zu gehen, und das war immer irgendwo gut, aber es gab dann schon auch so Sternstunden, aber die konnte man gar nicht so herbeiproben und herbeiführen. Das ging manchmal nicht und manchmal wurde es einem nur geschenkt. Auf einmal war da zwischen Chor und Chorleiter und Zuhörern, das gehört alles zusammen, war da so eine Schwingung, die, ja, man hat gemerkt, die Leute atmen mit, die Zuhörer, ich spüre es aber im Rücken, ich sehe sie ja nicht, aber ich spüre es im Rücken, wie die mitgehen und wie die dabei sind und sich durch die Musik mitbewegen. Also das, sowas kriegt man geschenkt, das kann man kaum einfach machen, kann man es nicht, ne.
Im Rücken, weil sie natürlich dirigieren.
Ja, genau.
Während der Konzerte. Sie haben gerade Georg Ratzinger erwähnt, der Bruder des früheren, also des damaligen Papstes. Mhm. Er war Ihr Vorgänger.
War ein direkter Vorgänger.
Er war praktisch Domkapellmeister bis 94 und dann haben Sie direkt übernommen.
Genau.
Wie war das damals, als Sie dieses Amt übernommen haben?
Ja, also Georg Ratzinger hat mir, wir haben uns bei den Domspatzen eben getroffen. Und wir haben uns lange unterhalten und über alles Mögliche, über so Sachen auch gesprochen, wie hat er die Aufnahmeprüfungen gestaltet, wenn jetzt da ein Bub kommt und vorsingen will und was hat er da gemacht mit denen und wie hat er das gestaltet und was hat er denn da alles abgefragt quasi. und auch eben so bestimmte Dinge, die im Haus abzulaufen haben. Und dann hat er mir einen Schlüssel gegeben und dann war ich der Neue. Und dann, so ging das eigentlich ganz unspektakulär und nur unter vier Augen. Und dann am ersten Schultag dann, das war, glaube ich, ein 7. September 94, war dann um halb neun war eine Probe. Da war ich das erste Mal vor dem Chor gestanden. Ich habe eine Messe dirigiert, also eine Messkomposition von Lasso, die natürlich der Chor drauf gehabt hat. Also die konnten die Töne alles und so. Das war perfekt. Einstudiert auch von meinem Vorgänger eben. Und gut, dann habe ich mich da vorne hingestellt und habe einfach Grüß Gott gesagt. Und am besten lernen wir uns kennen, wenn wir miteinander Musik machen. Und das machen wir jetzt. Und dann ging's los und Einsatz gegeben und seitdem ging's immer so weiter. Aber ja, das war so.
Sie strahlen, wenn Sie drüber sprechen. Sie sind wirken wie ein sehr glücklicher Mensch. Sie haben aber, man darf das aber auch nicht so sehen, dass da alles super war. Also Sie haben auch wahnsinnig viele Probleme geerbt. Also das Thema kann man natürlich nicht auslassen. Es gab Misshandlungen bei den Domspatzen. Es gibt ja ein Gutachten von 45 bis in die 90er.
Bis 92, ja, und sogar noch ein bisschen länger, ja.
Wie war das denn damals?
Also für mich war es kein Geheimnis, weil es 89 zum Beispiel schon mal damals in Regensburg in der Zeitung stand, dass da vor allem in Pillenhofen, in der Vorschule, das war also eine Teilgrundschule gewesen, in dieser Vorschule hat man gewusst, da ist ein beinharter Direktor. Und der hat geschlagen und die Kinder, die dann dort waren, die dann bei mir schon später dann als Männerstimme, die haben mir natürlich dann schon erzählt, dass das also nicht kein Zuckerschlecken war dort. Also aber das ganze Ausmaß, das muss ich so sagen. Also ich habe gewusst von Schlägereien, und ich kann es natürlich jetzt auch nicht ungeschehen machen und sagen, ja, ich drehe das Amt jetzt deswegen nicht an. Aber nur, wir haben dann ganz, ganz schnell auch im Vorstand überlegt, wie man Präventionsmaßnahmen ergreifen kann oder was muss man machen, dass man Präventionsanleitungen hat, dass sowas nicht mehr passiert. Das war klar. Also das wusste ich. Aber ich habe nicht das ganze Ausmaß, vor allem der sexuellen Übergriffe, nicht gewusst. Da war ich dann auch wirklich total von den Socken und überrascht und wie erschlagen. Manchmal, wenn sich dann Opfer gemeldet haben und sich geoutet haben und den Mut gefunden haben, Gott sei Dank, muss man sagen, darüber zu sprechen. Wir hatten dann wirklich, das ging ja 2010 los eigentlich, da die ersten Zeitungsberichte und auch im Fernsehen dann, wo sich dann die Opfer gemeldet haben und dann, man mit konfrontiert war. Manchmal wussten wir, wenn so eine Fernsehsendung angekündigt war, wir wussten nicht, was kommt. Also es war komplett überraschend und wir konnten erst nachher reagieren, ja. Natürlich hat sich auch Bischof und alle haben sich entschuldigt, aber das reicht halt da nicht. Und als dann 2012 Bischof Voderholzer angetreten ist, war eine seiner ersten Besucher war ich als Domkapellmeister und habe ihm damals gesagt, lieber Herr Bischof, die Sache ist noch lange nicht vom Tisch, wir müssen uns darum kümmern, und er hat es dann tatsächlich nochmal von sich aus auch neu angeregt, neu aufgerollt und so anrollen lassen, dass dann dieser Bericht 2015, glaube ich, von Rechtsanwalt Weber kam und dann hat man sich mit Opfervertretern, das kann ich jetzt so sagen, haben sich Opfervertreter mit uns zusammengesetzt, mit Bischof, Internatsdirektor und mir. Und da war ein Rechtsanwalt dabei, war ein Protokollant dabei. Und wir haben über alles gesprochen und alle Maßnahmen, die zu ergreifen waren, beschlossen. Die Maßnahmen waren vor allem, die wichtigsten waren eine kriminologische Studie und eine sozialpolitische Studie. Und das war wichtig. Also was ist tatsächlich passiert? Was waren die Taten, das Kriminologische? Und wie konnte es dazu kommen? Wie waren die Strukturen im Haus, dass sowas überhaupt möglich war? Ja? Und aus diesen Studien haben alle gelernt. Ja? Die sind sogar öffentlich einzusehen, immer noch im Internet. Also es ist überhaupt kein Geheimnis. Alles, was da drin steht, aber am meisten gelernt und profitiert, tatsächlich haben die Domspatzen selber.
Und weil es bestimmt nicht alle mitbekommen haben, einfach ein paar Infos. Über was sprechen wir hier eigentlich? Wir sprechen über mindestens 547 ehemalige Domschüler bei den Domspatzen, die seit 1945 nach Angaben des Sonderermittlers Ulrich Weber missbraucht worden sind. Der Anwalt hat diesen ganzen Missbrauchsskandal bei den Domspatzen 2 Jahre lang untersucht. 500 Chorkinder hätten demnach körperliche Gewalt erlitten, 67 sogar sexuelle Gewalt. Es gäbe aber eine Dunkelziffer, sagte Weber damals, als er seinen Bericht vorgestellt hat, er gehe von mindestens 700 Opfern aus. Die Taten haben sich laut dem Bericht hauptsächlich in den 1960er und 1970er Jahren ereignet. Bis 1992 sei durchgängig von körperlicher Gewalt bei den Regensburger Domspatzen berichtet worden. Sie sagen immer wieder, ja, also Sie haben mit dem Bischof gesprochen, Sie haben vorher von Präfekten gesprochen. Nur für Hörerinnen und Hörer, die das vielleicht jetzt nicht so wissen, die Domspatzen sind ja eng verbandelt mit der katholischen Kirche natürlich. Deswegen ja der Name Domspatzen. Also der Dom ist quasi das Zuhause der Domspatzen.
Also die Domspatzen sind ein öffentlichen Rechts, eine Stiftung öffentlichen Rechts, die aber natürlich Träger hat. Und der eine Träger ist das Domkapitel, der andere Träger ist der Verein der Freunde. Es ist ein Trägerverein, nicht nur ein Förderverein, sondern ein Trägerverein, der über 1000 Mitglieder hat. Und diese beiden Träger, die sitzen also darüber zusammen und beschließen auch natürlich die finanziellen Dinge, Neubauen und so hin und her, alles, was zu tun ist. Und so muss man sich das vorstellen. Und die Abgeordneten der Stiftung, ja, die sind eben, das war der Domkapellmeister und eben der Internatsdirektor, zusammen dann eben, der Bischof hat sich dann persönlich mit eingeschalten und dann konnten wir wirklich die ganze Sache so abschließen, dass es mittlerweile mit den Opfern sehr, sehr gut, also mit den Opfervertretern vor allem auch, immer wieder sehr guten Kontakt gibt und für meine Person kann ich sagen, direkt freundschaftlichen Kontakt. Wir werden uns jetzt am 18.12. zum Essen und Trinken verabreden oder sind verabredet und werden uns da wieder treffen. Also einige, da kommen sicher auch von den Opfern viele, die eben jetzt so ein Vertrauen aufgebaut haben, auch in das Haus, dass sie nicht mehr dagegen reden und so, sondern am allertollsten war eigentlich, wo einer der Opfervertreter dann gesagt hat, nachdem sie alles gesehen haben und immer wieder im Haus waren, auch haben sie gesagt, also wenn ich jetzt einen Sohn hätte, ich würde ihn euch anvertrauen, ich würde den herschicken.
Haben Sie sich da damals geschämt oder geärgert, waren Sie wütend, dass Sie gesagt haben, jetzt muss ich mich um solche Dinge kümmern? Und Sie waren ja auch das Gesicht für diesen Skandal ja mit, also sie mussten sich ja vertreten, also öffentlich, ne? Dann, wenn sie sagen, da war dann wieder eine Fernsehsendung, dann sind sie dann auch bei einer Pressekonferenz, sitzen sie mit dabei.
Ja, klar.
Also die Leute hören dieses Thema und sehen ihr Gesicht dabei quasi.
Ja, das war schon manchmal ganz, ganz übel, das muss ich so sagen. Wenn man und es war ja nicht nur einmal in Tagesschau eingeschalten hat und plötzlich ja wieder das Thema Missbrauch bei den Domspatzen kam. Und dann wurden aktuelle Bilder gezeigt, den Dirigierenden Roland Büchner und die Buben, die jetzt im Haus sind. Es ging aber um Fälle von vor 30, 40, manchmal sogar noch längeren Jahren. Und das hat mich immer sehr gestört, das hat mich geärgert. Aber machen kann man eigentlich nichts dagegen. Und ich verstehe es auch, dass man sagt, naja, gut, wir müssen Domspatzen zeigen. Und was machen die? Die singen halt und da haben wir halt so einen kleinen Fetzen an Ausschnitt gezeigt und so. Na gut. Also, es waren wirklich dann schon manchmal ganz schwierige Dinge, wenn man, ja, gerade auch mit, auch auf der Straße oder bei meinem Autohändler, bei meinem, sonst wo ist man auch plötzlich auf Leute getroffen, die Opfer waren. Und man wusste es nicht. Die haben sich dann plötzlich geoutet. Das hat oft so wehgetan. Also jetzt nicht mir, mir natürlich auch, klar. Aber mir hat so wehgetan für das Haus, weil ich, was ist da passiert? Da ist so eine Scham und so eine Betroffenheit da, die einen verstummen lässt. Und das war oft so schwierig. Also, das hat mich schon einige graue Haare gekostet. Das muss ich ehrlich sagen, ja. Das war nicht immer schön. Aber, trotzdem war es ganz wichtig, dass man den Kindern und auch den Eltern immer wieder kommuniziert hat, und das haben wir wirklich intensiv getan, immer wieder kommuniziert hat, pass auf, die Zeiten sind vorbei, wir machen das anders, wir lassen nicht mehr zu oder wir versuchen mit allen Mitteln zu verhindern, dass sowas jemals wieder passiert. Ja, und wir kümmern uns um eure Kinder und wir sind für die da. Und wir schauen, dass, wie gesagt, aus denen wirklich feine Menschen werden. Und das war eigentlich so der Punkt, der uns dann angetrieben hat und der auch dann wieder Mut gegeben hat. Also mir ist es einmal so rausgerutscht, das kann ich ruhig erzählen. Da waren so Sitzungen und Pressekonferenzen und alles Mögliche, wo es dann... wo man, ja, diese Scham auch, die man da entwickelt.
Ich habe da Bilder gesehen bei DPA, bei unserer Agentur, die wir dann mitnutzen. Glaube ich, Pressekonferenz 2015.
Ja.
Da sind sie da gehockt mit den Händen vorm Gesicht. Sie haben sich da richtig, sie haben sich da geschämt oder waren sie da einfach fertig? Es hat sie richtig ersichtlich mitgenommen bei der Pressekonferenz, wo man eigentlich dann versucht, ein bisschen... Da weiß man ja, da wird man fotografiert und gefilmt.
Aber ich konnte mich da nicht verstellen. Also das war nicht möglich. So war es halt. Und das war sogar der gleiche Tag, wo ich dann am Nachmittag in den Chorsaal gegangen bin und dann saßen die Buben da und die jungen Männer und wir hatten Gesamtprobe und das, ja. Und dann fangen die zu singen an und mir sind die Tränen runter und dann habe ich ihnen einfach nur gesagt, wenn ihr nicht wärt, dann wäre ich schon lange nicht mehr da. Ich war so, ja, und die Kinder haben mich gehalten, die mich. Ich habe versucht, sie zu halten und die Eltern zu stärken. Und dabei war es umgekehrt, ne? Und das ist einfach toll. Ich so nachträglich bin ich so dankbar für diese, auch für diese Zeit. Ich hätte es auch gerne anders gehabt, aber trotzdem bin ich dankbar dafür, weil ich eben da Dinge gespürt habe, die man sonst eben nicht gespürt hätte, zwischenmenschlich, zwischen den Kindern und Eltern und den Verantwortlichen im Haus.
Sie haben ja gesagt, das ist jetzt nicht mehr so bei den Domspatzen, die Zeiten haben sich geändert. Es hat sich noch etwas geändert bei den Domspatzen. Es gibt jetzt Mädchen, die teilnehmen dürfen seit Herbst 22.
Das ist wunderbar, finde ich. Die Idee, die gab es im Übrigen schon länger, also die war schon mal früher angedacht oder habe ich eingebracht, aber da war die Zeit noch nicht reif, kann man einfach so sagen. Das jetzt im Grunde fast das Konzept von mir jetzt in dem Schuljahr ab September verwirklicht wurde, freut mich ungemein und gibt mir im Nachhinein auch recht in der, wie soll ich sagen, in meinem Optimismus, den ich damals hatte, gesagt habe, ja Mensch, das ist die Zukunft auch. Wir sollten uns nicht abschotten. Machen wir doch einen Mädchenchor. Das ist eine eigene Gattung. Die hat mit dem Knabenchor nichts zu tun in dem Sinn. Aber Mädchen in dem Alter genauso zu fördern, wie wir es mit den Buben tun, ist doch, wenn man den Platz hat, wenn man die Möglichkeiten hat, ist doch nur logisch. Und natürlich und wichtig auch, also, wir hatten dann auch wunderbare Begegnungen mit einem Mädchenchor, das ging über die Stadt Regensburg. Da gibt es eine Partnerschaft mit Budavar, oben auf der Fischerbastei in Budapest. Ja. So, und das ist ein Gymnasium und da sind überwiegend Mädchen drin. Und die haben in etwa die gleiche Struktur wie wir. Und wir sind bekannt geworden und da gab es einen ganz rührigen Deutschlehrer dort, mit dem wir wirklich uns toll verstanden haben. Und dann konnten wir miteinander Konzerte machen, eins in Regensburg, eins dort und auch sonst immer wieder sich treffen. Das war richtig toll. Und da habe ich mir gedacht, also das muss doch bei uns auch so möglich sein. Ja. Und das ist schön und die können auch mal miteinander singen, aber das ist eine eigene Gattung, die bleiben für sich. Proben für sich, haben die gleichen Probenzeiten wie die Buben auch und der Laden läuft.
Wie ja schon vorher erwähnt, wir nehmen bei Ihnen zu Hause auf, sitzen in Ihrem Musikzimmer. Sie haben vorhin Klavier gespielt, als ich hier gesagt habe, ich muss noch schnell aufbauen, die Mikros und so. Ja, dann haben Sie sich sofort hingesetzt und Klavier gespielt. Überall sind Notenbögen, es ist eigentlich alles musikalisch hier. Sind Sie musikverrückt?
Ja, ach ja, natürlich, wenn es nicht wäre, dann bräuchte man, glaube ich, den Beruf nicht machen. Aber es ist schon, also hier in dem Zimmer ist schon viel Musik, aber noch mehr ist natürlich oben, weil da die ganzen Noten und die ganzen Bücher deponiert sind, das habe ich hier keinen Platz mehr. Aber Musik beschäftigt mich immer. Beschäftigt mich das ganze Leben und vor allem beschäftigt mich das ganze Leben der Umgang mit der Stimme. Und das bedeutet auch, dass man selber singt. Also wenn ich jetzt so über die Felder marschiere oder im Wald spazieren gehe, da kann es schon mal vorkommen, wenn niemand in der Nähe ist, dass ich wirklich sehr intensiv zu singen anfange und mir meine Stimme, ja, alles wieder, was man den Kindern oder dann jetzt Erwachsenen oder was auch immer erzählt und wie man mit deren Stimme umgeht, das muss man an sich selber ja auch immer wieder probieren. Ja, und so, also jetzt hier jetzt im Ruhestand bin ich einfach, habe ich die Zeit und habe mich jetzt auch beim Bayerischen Sängerbund intensiv engagiert, im Musikausschuss und bin da praktisch auch im Vorstand dabei und da wird ja auch viel bewegt, die ganzen bayerischen Chöre oder viele bayerische Chöre sind da Mitglied, also weiß nicht wie viel tausend Sänger und Sängerinnen da, Sängerinnen und Sänger, sich da vertreten fühlen vom Bayerischen Sängerbund. Aber das ist einfach toll und es gibt für mich nichts Schöneres, als Menschen singen zu sehen und zu hören.
Das heißt aber, wenn man jetzt in Ihrem Wohnort, wenn man da ein bisschen in den Wald geht und auf die Felder, dann kann man Sie singend einmal vielleicht antreffen. Also dann schallt es aus dem Wald, dann heißt es, ja, das ist der Büchner geht wieder spazieren.
Könnte sein, ja, aber ich schaue schon immer, dass ich niemand belästige, aber ja. Aber es ist ganz interessant, also das sprudelt einfach bei mir immer so raus. Auch wenn ich manchmal einkaufen gehe oder so, das mache ich gerne. Also ich gehe gerne einkaufen und in so große Warenhäuser und so und schaue mich um und ich koche leidenschaftlich gern und kaufe dann die Lebensmittel, die man so braucht. Naja, gut, und immer wieder, dann fange ich summen an, dann hat man wieder so einen Ohrwurm und den summt man so vor sich hin. Und dann schauen dann die Leute an und sehen mein Gesicht und lachen eigentlich und freuen sich darüber. Also selten mal, dass ich einen gesehen habe, der dann, spinnt der oder was? Im Gegenteil, vor kurzem bin ich spazieren gegangen, Da waren wir im Bayerischen Wald, ja, genau, meine Frau und ich. Und sind wir spazieren gegangen und vor uns läuft eine Mutter mit ihrem Kind. Und das Kind singt. Und da habe ich die Mama angesprochen und habe gesagt, ist das so schön, wenn ein Kind so unbekümmert vor sich hin singt. Das gibt nichts Schöneres. So sage ich auch und so, ja. Und dann sind wir natürlich ins Gespräch gekommen und dann haben wir festgestellt, dass man gemeinsame Bekannte hat. Und also es ist ja wirklich dann kurios. Aber es ist wirklich so. Und ich finde, ein Mensch, der sich singend ausdrückt, das ist ja ein friedlicher Mensch, glaube ich.
Welche Songs singen Sie denn dann? Welche Lieder?
Also das sind meistens schon Chorpartien, also meistens auch geistliche Chormusik. Manchmal ist es aber auch so ein Spiritual, also oder irgendwie, ja, vor kurzem bin ich auf so einen wirklich tollen Satz auch gestoßen. So, und sowas geht mir dann immer irgendwie durch den Kopf und dann, ja, dann höre ich den Satz dazu und fantasiere da weiter. Nichts Schöneres.
Sie strahlen auch, wenn Sie davon erzählen, das macht Sie einfach glücklich. Sie sagen ja so eher klassische Musik, Chormusik. Haben bei Ihnen denn auch andere Musikgenres eine Chance? Also kann es auch mal sein, dass man einen rappenden Herrn Büchner durch den Wald geht?
Das nicht so, ne. Also was ich schon mag, aber am liebsten nur live, ist Jazz. Das schon. Als ich noch in der Lötting war die Jazzwoche Burghausen nicht weit und da sind wir hin und wieder mal in Konzerten gewesen und das habe ich schon genossen. Wo ich aber nicht mit kann, und das ist schon von Kindheit an, wenn es zu laut wird oder wenn es laut wird, dann kriege ich Zustände. Also ich war hier in Regensburg bei einem Schlossfestspiel immer bei Brian Ferry und das hat mich so geplättet, also es war
Da war ich sogar auch.
Ja, ich konnte es auf Dauer nicht hören. Das war mir zu laut. Einfach nur zu laut. Wenn die das da ein bisschen, dann höre ich auch keine Feinheiten mehr, da höre ich keine, man hat ja so ein analytisches Gehör im Lauf des Lebens entwickelt auch und das kann ich nicht einfach ausschalten, ja. Und ich will Nuancen hören, ich will, und nicht nur Lärm. Also das,
da merkt man natürlich, dass Sie da andere Ohren haben. Für mich war das super. Laut Musik, ja, klasse.
Ja, gut, okay. Nee, also das, aber ich kann auch die Menschen verstehen, die es so gerne haben. Und ich meine, dieser, ja, wenn es so dröhnt und so laut wird, dann hat natürlich auch entwickelt man ein körperliches Gefühl. Ne? Und das, ja. Aber wie gesagt, mir sind die Schwingungen, die ich selber beim Singen in meinem Körper erzeuge, die sind mir viel lieber.
Ich bin vorher, als ich dann praktisch zu Ihnen gekommen bin und dann haben wir uns begrüßt und dann hieß es, ja, wir sitzen hier gerade zusammen und da waren die Musikbögen vom Tisch und dann wurde gesagt, ja, das ist für unseren Familienchor. Wir haben dann einen Auftritt.
Ja, das ist ganz, ganz schön, weil also ich habe 4 Kinder und die sind alle musikalisch. Die konnten alle vom Blatt singen, ohne dass ich das ihnen je gezeigt habe. Das haben die irgendwie ganz gut. Und mein ältester Sohn war bei den Domspatzen, der ist jetzt aber nicht mehr so mit der Musik verbandelt, der hat beruflich andere Dinge zu tun. Mein zweiter Sohn ist Lehrer, also Musiklehrer, hat Musik studiert auch und ist Musiklehrer bei den Domspatzen in der Grundschule, also für die erste, zweite Klasse. Seine Frau ist Grundschullehrerin, auch bei den Domspatzen, und die unterrichtet eben erste, zweite Klasse auch. Und dann meine Frau ist sehr musikalisch, hat ein Leben lang gesungen, auch solistisch, schon hier in Regensburg, in St. Anton im Kirchenchor, da war sie immer schwer mit dabei und dann in Altötting in der Zeit, viel als Solistin, dann in Regensburg, in der Alten Kapelle, überall mitgesungen und ja, Und dann, das Einzige, was uns abgeht, ist ein Tenor. Alles andere können wir über die Söhne und Töchter und mittlerweile schon über die Enkel. Der Älteste ist 20, der Zweite ist 15, wird 16. Beide mit einer wunderschönen Stimme gesegnet. Können wir schon selber bestreiten. Also wir könnten locker so sechsstimmig Rheinberger Abendlied singen. Wäre wunderbar. Wie gesagt, aber mit den Tenören, da hapert es immer ein bisschen. Da müssen wir immer zukaufen. Aber ansonsten ist es wunderschön und geht auch. Und wenn man mal selber, manchmal schreibe ich auch selber was, wo der Tenor nicht so hoch liegt, dann kann es mein Sohn dann noch nach der Kleinen.
Wann kann man denn den Familienchor Büchner das nächste Mal hören?
Also nächsten Sonntag sind wir in der Dreieinigkeitskirche bei so einer Benefizveranstaltung für ein Hospiz da in Pentling draußen. Und so fest zu buchen ist es jetzt nicht, aber hin und wieder kommt mal jemand und sagt, ja, könnte man bei der Weihnachtsfeier drei Lieder singen oder so. Das macht man dann auch.
Welche Ziele haben Sie noch im Leben?
Ja, also meine Ziele, ich habe ja vielleicht ganz anfangs schon erwähnt, ich habe auch sehr viel Orgel gespielt in meinem Leben, habe Konzertexamen in Orgel gemacht in München. Und konnte das aber die letzten 25 Jahre eigentlich nicht gescheit ausüben, weil ich die Zeit und auch die Motivation nicht so hatte dazu. Aber mittlerweile habe ich es wieder entdeckt und gehe hier in meine Heimatgemeinde. Da ist eine schöne Orgel in der Dorfkirche und da gehe ich immer wieder üben. Das ist mittlerweile aber nicht so üben, sondern das ist mehr Meditation. Und man bewegt die Finger, man bewegt die Füße, man hat das Gehirn dabei, das Denken und auch das Fühlen. Ja, und das alles zusammen bewahrt mich hoffentlich davor, dass ich allzu schnell vergreise. Und das möchte ich mir erhalten. Also diese auch körperliche gewisse Fitness, eine gewisse Flexibilität. Das wäre schön, wenn das so weiterginge und da tue ich alles dafür. Und das Lernen hört nie auf. Ich interessiere mich sehr für Kunstgeschichte, gucke auch im Internet nach und so und würde auch gerne irgendwann einmal wirklich an die Uni gehen und große Vorlesungen besuchen und solche Dinge mehr. Das mache ich gerne und ich nutze jetzt einfach auch die Zeit, die ich vorher nicht so hatte, denn die Wochenenden waren alle immer belegt. Mit Dienst als Kirchenmusiker sowieso das Wochenende weg und bei den Domschwatzen war es auch so, dass wir die ganzen Konzertreisen, das waren viele Wochenenden und wenn da nichts war, dann waren wir im Dom gestanden, was übrigens eine der schönsten Orte überhaupt ist für mich und für die Musik, die der Chor macht, die gehört dahin, die Domspatzen gehören in den Dom und das ist so unglaublich schön, diesen wunderschönen Raum, der so viel Ausstrahlung hat, so eine Würde ausstrahlt, mit Musik zu füllen. Und die Botschaft, die der Raum und die Musik dadurch hat, noch zu überhöhen. Also das ist schon, habe ich immer genossen. Gut, die Wochenenden waren halt dann auch mit besetzt. Und jetzt können wir endlich reisen. Jetzt kann man sagen, ja gut, wir sind jetzt einmal 14 Tage nicht da und ja, fliegen da und da und da hin oder gehen zu Fuß ja oder irgend sowas. Ja.
Und Sie haben Zeit für Ihre Familie zu kochen?
Neben Musik lesen, also und wenn man Musik liest als Musiker, dann hört man sie, versucht man sie ja innerlich zu hören. Das ist so eine Partitur, gut. Und genauso ist es mit Kochbüchern. Das ist meine zweitliebste Beschäftigung, am Abend mich hinzusetzen und in Kochbüchern zu stöbern und mir zu überlegen, wie klingt oder wie schmeckt das zusammen. Hängt ja sehr zusammen und das ist auch eine Komposition. Und das macht Spaß. Ich mache das einfach gerne und schon sehr lang.
Dann wünsche ich Ihnen da viel Erfolg und einen guten Appetit.
Dankeschön.
Vielen Dank für das sehr offene Gespräch.
Danke auch. War sehr angenehm. Dankeschön.